Jetzt folgte die schwierige Überzeugungsarbeit. Anders als die Franzosen, die in Sekam, dem Bildschirm mit HiFi-Farbe, eine nationale Errungenschaft sahen, stand der deutsche Werbeauftritt wesentlich sachlicher und zurückhaltender in der mit harten Bandagen geführten politischen Auseinandersetzung seitens Frankreich dar. Sie hatten keinen eigenen PAL-Minister, der um jeden Preis das System einschließlich nicht erfüllbarer Versprechungen oder anderen Sonderrückerstattungen bei den Lizenzgebühren feilbot. Anmerkung zu diesem Thema. Dabei wurde von den Sowjets selbst die dafür geschaffene CCIR-Normenkonferenz mit dem Ziel eines einheitlichen Farbfernsehstandards in Wien 1965, Oslo 1966 ausgehebelt, indem die Sowjetunion seinen Vorabentschluss zum SECAM-System bekannt gab. Hauptgrund für diese Entscheidung entgegen dem PAL-System war unter anderem das Versprechen der Franzosen, eine betriebsfertige Grill-Farbbildröhrenfabrik auf Basis des späteren Sony-Trinitron-Chromatron-Prinzips im Gegensatz zur allgemein üblichen RCA-Lochrasterröhre zu liefern. Ein Versprechen, das aufgrund der nicht vorhandenen technischen Serienreife des besonderen Bildröhrensystems nie erfüllt worden ist und alle Welt, auch die des Ostens, zwang, Lizenzfertigungen der RCA-Lochrasterröhre zu produzieren. Eine Entscheidung, die den RGW-Ländern und hier im Besonderen der DDR noch Jahre Kopfzerbrechen bereiten sollte, bis zuerst durch Westimporte und später in den 1980er Jahren durch Lizenzfertigung japanischer Toshiba-Röhren eine Normalisierung stattgefunden hat. Weiter im normalen Text. Ebenso war rund 20 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges die Empfehlung zur Einführung eines deutschen Systems noch keine Selbstverständlichkeit. Auch politische Unterstützung für PAL gab es kaum. Zudem wollte Telefunken harte Lizenzgelder, das waren damals 0,3 bis 0,5% vom Geräte-Nettowert, was Firmen wie etwa Sony veranlasste, Sonderlösungen zur Umgehung des PAL-Patents im Empfänger zu entwickeln. Erst das Interesse der Fachwelt, angeregt durch hunderte von Vorträgen und Reisen um die ganze Welt, die Walter Bruch persönlich mit seinem von ihm geschätzten Team bis in die Karpaten und an die chinesische Mauer führte und für die er stellenweise in eigener Verantwortung selbst für die Telefunkenausrüstung bürgen musste, führte zum Erfolg. Mit dabei im Gepäck immer seine Gerätschaft, mit der er alle drei Systeme teilweise auch simultan im gegenseitigen Vergleich vorführen konnte. Und um der Konkurrenz und ihren technischen Verbesserungen voraus zu sein, ließ er sich immer neue Störungssimulationen einfallen, um die Schwächen von SECAM zutage zu fördern. Bei den europäischen Rundfunkanstalten wurden derweil alle Signalvarianten durch die Richtfunknetze und adaptierten Testsender von Atlantik bis in den Ural und wieder zurückgejagt, um sich zeitlich abgestuft mit allen Systemen und ihren Vor- und Nachteilen zu befassen. Die ansteckende Begeisterung hebelte letztendlich selbst pragmatische Wünsche deutscher Politikprominenz aus, demnach man im Sinne des Neuanfangs zwischen Deutschland und Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg am besten das französische SECAM-System übernehmen hätte sollen. Bis sich auch hier letztendlich der Ruf der Industrie für den Einsatz eigenständiger entwickelter Techniken durchgesetzt hat.